365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Iris T. interpretiert die legendäre Winterreise von Franz Schubert in jazziger, fast poppiger Form. Präsentiert in Porgy & Bess, gesprochen auf Ö1. Im wirklichen Leben arbeitet Iris T. als Iris Treutner in der Wirtschaftskammer. So bleibt sie wirtschaftlich wie auch in ihrer künstlerischen Arbeit unabhängig vom Musikbusiness. Heute bei 365 Iris Treutner alias Iris T. Iris Treutner, als leidenschaftlicher Ö1-Hörer, der ich bin, ist mir dort Schubert in ganz besonderer Form begegnet. Sie haben Schubert neu interpretiert. Was braucht denn der Schubert, damit man ihn heute noch anhören möchte?
Nichts, glaube ich. Also ich bin ja nicht die Einzige, die die Winterreise in den letzten Jahren und Jahrzehnten neu aufgenommen hat. Und das hat sicher seinen Grund, weil es einfach so ist, dass diese Lieder sehr gut entsprechen dem, was man heute so als Pop und Jazz und so hört. Also, und das fällt einem dann auch als Musiker gleich auf, dass das passt. Und deswegen denke ich, er braucht eigentlich nichts. Es geht auch nicht darum, Schubert zu verbessern, natürlich. Das wäre ja auch etwas überheblich. Es geht mir eigentlich darum, eher vielleicht eine andere Perspektive auf die bekannten Lieder zu bekommen oder vielleicht auch als Einstieg, dass man sagt, ah, okay, diese moderne Interpretation, die ist für manche vielleicht leichter zu hören und dass man dann sagt, jetzt interessiert mich das Original auch.
Haben Sie, wenn Sie von anderen Perspektiven sprechen, da konkrete Ideen?
Es geht um die emotionale Herangehensweise irgendwie, dass man vielleicht sagt, aha, ja, das Lied, das habe ich jetzt immer so traurig empfunden. Ich habe zum Beispiel eine Rückmeldung war, dass ich eigentlich diese Winterreise gar nicht, dass das gar nicht so gut ist, wenn ich die singe, weil ich so eine fröhliche Stimme habe. Und ich denke mir aber auf der anderen Seite, ja, vielleicht ist das aber auch mal interessant, diese Lieder nicht so traurig zu hören. Und ich denke auch, dass die Arrangements ein bisschen weniger in diese Melancholie hineingehen und dass man dann einfach so, ah, das ist interessant, so kann man das sozusagen auch sehen.
Woran denken Sie, liegt es denn überhaupt, dass man in der Theaterwelt das ganz selbstverständlich findet, dass man Stücke von Schiller, Goethe, den Klassikern modernisiert, anpasst, übersetzt, mit neuen Blickwinkeln, wie Sie es gerade beschrieben haben, versieht, aber in der Musik dann trotzdem noch solche Scheu hat, die Klassik neu zu interpretieren? Oder ist mein Befund gar nicht richtig?
Oh ja, ich denke, es ist schon richtig. Es ist relativ selten natürlich, dass man das so macht. Gute Frage. Vielleicht liegt es daran, dass sich viele Stücke einfach nicht so gut eignen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Musiker oft da sehr in ihrem Bereich bleiben. Also keine Ahnung, dann ist man Popmusiker und hat mit Klassik einfach nichts am Hut sozusagen. Oder umgekehrt. Und das merke ich schon auch, dass es da sehr viel, also ich kenne eben Leute, die, ja, die stehen total auf Pop und, oder Jazz und mögen moderne Musik, aber Klassik eben nicht. Und dann gibt es aber welche, die eben nur klassisch auch singen und das bleibt dann irgendwie auch dabei. Vielleicht auch, weil es viel Aufwand ist, einfach. Also ich, ich spreche da jetzt aus Erfahrung. Ja, es ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, weil es ist ja schon so, dass also popmusikalische Lieder sehr wohl gecovert werden und neu interpretiert werden, aber eben diese klassischen nicht. Die sind halt ein bisschen komplizierter vielleicht.
Man muss sie gut kennen, man muss sie beherrschen, damit man sie dann variieren darf.
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, das stimmt. Also bei manchen Nummern auch von Schubert, manche sind recht eingängig von Anfang an, aber zum Beispiel das Irrlicht oder so, habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott, wie soll ich jemals verstehen, wie dieses Lied funktioniert? Und ja, man muss es dann sich wirklich erarbeiten. Ja.
Halten Sie sich da ganz dumm gefragt, trotzdem an die Noten oder spielt das dann keine Rolle mehr, weil Sie das im Sinne des Jazz adaptieren und variieren? Sind die Interpretationen, die Sie jetzt vielleicht auch live spielen, dann jedes Mal anders oder folgen Sie dann auch einer Vorgabe, die Sie selbst kreiert haben?
Es ist so, dass bei der Winterreise ich die Originalmelodien singe. Fast. Also ganz, ganz selten ist es irgendwie anders und das war mir auch wichtig, weil das irgendwie lustig ist, finde ich. Natürlich kann man improvisieren und kann die Melodien komplett verändern, aber dann ist auch dieser Wiedererkennungseffekt nicht so da. Das heißt, also der Text und die Melodie sind gleich geblieben und nur die Arrangements haben sich verändert und die Harmonien. Ja.
Jetzt haben Sie etwas geschafft, deshalb bin ich auch mit Ö1 eingestiegen, dass Sie auch in der traditionellen Klassikwelt sichtlich anerkannt sind mit dem, was Sie machen und man sieht es nicht als Verletzung oder Profanisierung. Dieses Crossover, Haben Sie das getan, weil es Ihnen Freude macht, oder wollen Sie damit andere Publikumsschichten erreichen? Wollen Sie damit Menschen die Klassik näher bringen?
Das Projekt hat angefangen schon im Jahr 1996. Komischerweise erst da habe ich zum ersten Mal Gute Nacht gehört von der Winterreise. Und das hat mich damals total gefesselt und gepackt. Und ich habe mir gleich gedacht, das ist eine Jazznummer oder eine Popnummer. Und seit damals ist das dann so langsam gewachsen. Das heißt, es war jetzt nicht eine Intention von mir dahinter, quasi kommerziell da bei Ö1 reinzukommen oder so. Aber es freut mich natürlich, wenn ich Leute erreichen kann. Und es stimmt, es ist eigentlich noch nicht die Kritik gekommen, das ist Blasphemie, das darf man nicht tun. Also nicht bei der Version zumindest, ja. Das finde ich eh sehr schön. Also der Hans Zinkel, der die Arrangements gemacht hat, ist da natürlich sehr sensibel und ist auch sehr virtuos. Und dadurch kommt auch dieser Vorwurf dann nicht.
365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt gibt es ja viele, viele andere Lebensbereiche. Also ich persönlich komme zum Beispiel vom Film. Und wenn wir da mit historischen Materialien zu tun haben, dann ist es besonders relevant und auch von Seiten der Redaktionen gewünscht, dass man das historische Material kontextualisiert, damit man es heute überhaupt noch versteht. Also beispielsweise Archivausnahmen aus dem sogenannten Dritten Reich oder aus Diktaturen wie aus der Sowjetunion. Weil die Menschen von heute nicht mehr die gleichen Codes verwenden wie von damals. Ist das nicht eben auch so eine Qualität Ihrer Interpretation, dass Sie sozusagen die Ideen von Schubert mit Codes von heute kombinieren und dadurch zugänglicher machen?
Ja, also schon allein dadurch, dass ich eben das Ganze nicht mit der klassischen Gesangstechnik singe, die ja natürlich artifizieller ist als der normale Gesang, also wie soll ich ihn nennen? Also der moderne Gesang, der ja mehr so auf dem Sprechen basiert eigentlich. Schon allein dadurch glaube ich, dass es einfacher ist, den Melodien auch zu folgen und möglicherweise auch die Texte besser verständlich sind. Und wahrscheinlich auch harmonisch ist es dann so, dass es mehr dem heutigen
Hörgewohnheiten.
Ja, den heutigen Hörgewohnheiten entspricht. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass es leichter ist, ja.
Wie ist denn das überhaupt bei Musik, denken Sie? Muss man sich mit Musik beschäftigt haben, damit man sie antizipieren kann? Oder soll man sie unschuldig hören können und sie kommt entweder an oder nicht? Die alte Diskussion darüber, was ist schön, was ist überhaupt zugänglich, soll man sich was erarbeiten in der Kunst oder soll sie funktionieren und emotional auf jemanden wirken, ohne dass man das eigentlich auch als Materie beherrscht?
Es ist unterschiedlich, denke ich. Also es gibt natürlich Musik, die funktioniert, obwohl auch wenn man völlig unschuldig da reinkommt. Je mehr man sich und je länger man sich mit Musik beschäftigt, desto mehr ist es dann auch natürlich interessant, sich etwas zu erarbeiten und an etwas Fremdes dann heranzugehen und sich das dann quasi anzueignen, kann ich nicht sagen, aber so, dass es einem dann halt näher kommt. Deswegen würde ich da jetzt keine Entscheidung treffen wollen.
Eines gibt es aber doch vielleicht wirklich, dass Musik zeitlos ist, oder?
Musik per se sowieso, also Musik als Musik. Ansonsten, es ist ja so, dass wir natürlich auch nur einen Bruchteil der Musik, die es gibt, kennen. Also nämlich die Musik, die nicht es geschafft hat, in den Kanon zu kommen zum Beispiel, die kennen wir gar nicht. Das ist die Frage, ob wir sie deswegen nicht kennen, weil sie eben nicht zeitlos war oder ob es Stücke gibt, die zeitlos sind und andere Stücke, die nicht zeitlos sind. Ja, ich glaube, es ist also ganz zeitlos natürlich nicht, aber eben gerade beim Schubert, ich glaube, deswegen gibt es eben auch so viele Interpretationen davon, dass das jetzt oder zumindest in der heutigen Zeit wieder sehr gut funktioniert.
Und was mir bei Schubert natürlich immer in den Sinn kommt, ist diese unglaubliche Gewalt der Gefühle, die die Musik prägt. Und das ist doch etwas, das wir ein wenig verlernen in unserer Gesellschaft, Emotionen überhaupt zuzulassen, Dinge nicht einfach nur abrechenbar zu beschreiben, sondern eben über das, was sinnlich genannt werden kann. Ist das auch das Geheimnis, das Sie so angezogen hat, dass er über seine Gefühle diese Art der Beschreibung gewählt hat? Ist das überhaupt Musik, weil Musik eben Emotion ist und nicht abrechenbar in Tabellen?
Ja, wollte ich gerade sagen, an und für sich ist das bei jeder Musik so, dass es darum geht, eben Gefühle zu vermitteln, Gefühle zu erzeugen. Und ja, es finde ich interessant, dass Sie sagen, dass es in der heutigen Gesellschaft eben so ist, dass man verlernt hat, Gefühle zu zeigen oder zuzulassen. Ich denke, dass eben Musik genau diesen Freiraum wahrscheinlich eröffnet, den Menschen insgesamt.
Sind das echte Informationen, die der Schubert Ihnen da in der Winterreise übermittelt? Sogenannte echte Informationen? Oder sind das eben irgendwelche anderen Dinge?
Es sind einerseits echte Informationen, da könnte man jetzt natürlich eine Abhandlung darüber schreiben, wo das Haus steht und wo der Bach ist. Aber natürlich im Vordergrund stehen die verschiedenen Emotionen, die eben auch sehr interessant sind, weil es eben in den 24 Nummern eben wirklich ganz verschiedene Emotionen, Wut und Enttäuschung und Verzweiflung und Hoffnung und Mut, also alle möglichen, also es, ja, dass so sozusagen das ganze Spektrum abgedeckt wird an Gefühlen.
Und vor allem, dass sie deshalb nicht irgendwie als krank wahrgenommen werden oder als psychisches Problem, sondern als Teil des Lebens.
Ja, natürlich. Also, ja, also Gefühle als krank wahrzunehmen wäre nicht sehr klug, weil ja Gefühle dazu da sind, uns etwas zu zeigen oder zu vermitteln.
Aber denken Sie nicht auch, also wenn ich an die Fritz-Lehner-Verfilmung über das Leben von Franz Schubert denke, mit seinen heißen Tränen, hat das damals, glaube ich, geheißen, da wird Schubert natürlich als sehr trauriger, gescheiterter, sich nie selbst findender, immer unzufriedener Mensch beschrieben. Und gleichzeitig hat er aber so viel unglaublich wunderbare Dinge zu Wege gebracht. Haben wir da was falsch verstanden, glauben Sie, in der Beurteilung seines Wesens? Wir also haben ihn beide nicht gekannt,
ja,
natürlich,
ja,
aber
genau.
So wie wir halt sein Werk vielleicht interpretieren könnten.
Ich habe den Film ausdrucksweise gesehen und ich fand ihn auch furchtbar deprimierend. Ich glaube nicht, dass Schubert so war. Also ich glaube nicht, dass Schubert tatsächlich ein sehr deprimierter Mensch war. Ich habe auch mit dem Hans darüber gesprochen, weil es eben schwierig ist, seinen Charakter zu fassen, auch weil man eben dann Filme kennt und alle möglichen Geschichten schon kennt. Und ich glaube, dass der eigentlich recht ein angenehmer und vielleicht sogar ganz lustiger Zeitgenosse war.
Heute bei 365 die Sängerin Iris Treutner. Ist denn das ein Thema, das uns immer wieder umtreibt in diesem Podcast? Ist es dann überhaupt wichtig zu wissen, wie der Schöpfer eines Werkes war? Kann man und soll man die Biografie eines Künstlers, einer Künstlerin mit dem Werk zusammensehen oder darf man das Werk alleine betrachten? Stichwort Otto Mühl und seine Malerei oder Richard Strauss und seine Nähe zum Nationalsozialismus.
Ich denke, man darf das Werk auf jeden Fall auch alleine betrachten, weil das Werk für sich schon steht. Aber es ist natürlich, ja, es ist natürlich eine schwierige Frage, wenn man die Biografien auch kennt. Es ist die Frage, bei Schubert zum Beispiel können wir es ja gar nicht herausfinden. Deswegen, jeder stellt sich seinen eigenen Schubert vor, ne? Und wie er gewesen sein könnte. Und das kann man machen, muss man nicht machen. Also mich interessiert es schon, bei Musik, die mir gut gefällt, interessiert mich dann schon die Biografie des Komponisten dahinter. Aber ich weiß nicht, ob es notwendig ist. Ja.
Ganz spannend ist das bei Ihrer Biografie. Sie verkörpern ja sozusagen die unabhängige, unschuldige Künstlerin, weil Sie sich in Ihrem Leben dazu entschieden haben, einem Brotberuf nachzugehen. Und trotzdem ist ja Ihre Arbeit keineswegs nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern auch eine tatsächliche professionelle, wie man so schön sagt, künstlerische Arbeit. Warum war denn für Sie das so wichtig, dass Sie da nicht im sozusagen 100% Künstlerleben Ihre Zeit verbringen?
Also ursprünglich wollte ich das natürlich schon. Mit 18, 19 stellt man sich das natürlich auch sehr viel romantischer vor, als es dann in Wirklichkeit wäre. Ich habe dann auch während des Studiums, habe ich an und für sich mehr oder weniger davon gelebt, dass ich eben auf Hochzeiten gesungen habe. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, das ist ja keine künstlerische Tätigkeit. Aber es ist immerhin Musik. Und dann, nachdem wie das erste Album erschienen ist, ist dann so der Gedanke gekommen, so, damals war ich als Lehrerin tätig. Und da war dann so der Gedanke, was mache ich jetzt? Konzentriere ich mich nur auf die Musik? Und dann habe ich mir mein Leben vorgestellt, wie das wäre, wenn ich nur musikalisch tätig wäre, dass ich dann eben sehr viel unterwegs wäre und dass es sehr anstrengend auch wäre und dass ich dann eben, ja, es war mir dann lieber eben machen zu können, was ich will, musikalisch und den Beruf daneben zu haben, weil es schon eben sehr viel Freiheit einem bringt, künstlerisch.
Und da interessiert mich zu Ihrer Einschätzung, dass das Singen bei Hochzeiten keine Kunst ist, wo Sie da die Grenze ziehen. Ab wann wird denn Singen zur Kunst?
Ich habe da einen recht eigenen, also oder enge, also für mich ist Kunst an und für sich dann gegeben, wenn man seinen eigenen Zustand oder seine Emotionen oder seine Gedanken authentisch eben in ein Kunstwerk umtransformieren kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich das mache und das gefällt dann ganz vielen Leuten. Dann ist es auch wieder natürlich in einer gewissen Art auch Unterhaltung. Aber an und für sich denke ich, dass das meiste, was es gibt, Unterhaltung ist. Oder
Handwerk.
Ja, ich weiß nicht. Es ist auch die Frage, weil ist jetzt meine Interpretation von Schubert Kunst? Oder ist das eben Handwerk, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt die Struktur genommen. Und einerseits natürlich ist es schon Kunst, weil ich sage, dass ich meine Emotionen da versucht habe und meine Ansichten versucht habe, da eben zu vermitteln. Auf der anderen Seite ist es auch eine CD, die man kaufen kann und die einem einfach gefallen kann. Ja.
Und dann haben Sie aber in meiner Wahrnehmung zumindest, weil Wirtschaftskammer, alles was damit zu tun hat, ist ja doch ziemlich sehr beamtisch. Sie haben dann schon einen ziemlich extremen Unterschied zu dem, was das Künstlerleben so als Klischee gemeinhin anbietet. Haben Sie da so richtig 9 to 5 und dann gehen Sie ins Porgy & Bess?
Nein, ich glaube, ich bin natürlich schon eine künstlerische oder kreative Persönlichkeit, die natürlich überall sich bemerkbar macht, egal was ich mache. Also vorher war ich bei einem Schulbuchverlag zum Beispiel oder eben als Lehrerin und auch bei der Wirtschaftskammer bin ich ja in der Kommunikation tätig. Das heißt, es ist immer auch eben eine kreative Komponente dabei, wurscht, was ich mache.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht möchten Sie sich auch noch 3 andere Liedermacherinnen, Songwriterinnen, Sängerinnen anhören, die schon bei 365 zu Gast waren. Folge 798 Anna Marbo, Ich glaube, es gibt das Fertige nicht. Oder das Gespräch Nummer 483 mit Isabel Frey, Wir haben die Fähigkeit der Beschreibung von Utopien verloren. Oder das Gespräch mit Jasmo, Folge 212. Talent macht oft ungesehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wie ist denn das, wenn man jetzt keinen Plattenvertrag hat oder auch keinen großen Sponsor, so ein Album überhaupt herzustellen, zu konzipieren, die Arrangements zu machen? Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe mir das so überlegt, dass ich eben, weil ich eben einen Job habe, einen Brotjob sozusagen, nur so kann ich mir das überhaupt leisten, dieses Album oder Alben zu produzieren. Ich komme auch natürlich mit den Verkäufen, da kommt das auch nicht rein, was man da ausgibt, weil eben so wenig CDs verkauft werden heutzutage und für die Downloads kriegt man eben nur ganz, ganz wenig. Ich weiß jetzt nicht, wie wenig, aber es ist wirklich lächerlich wenig. Und das heißt, dass man sich das erst einmal leisten können muss, ein Album zu machen, wenn man eben keinen Plattenvertrag hat. Wobei ich glaube, dass sogar bei manchen Plattenverträgen man ziemlich viel da selber auch noch investieren muss. Ja, so leiste ich mir das.
Sie schenken sich sozusagen ein Album alle paar Jahre.
Genau, sozusagen. Es ist wirklich ein teures Hobby, so kann man so sagen.
Halten Sie das für eine gute Entwicklung, dass wir in unserer Gesellschaft auf Menschen wie Ihnen, denen wir dann dankbar sind, natürlich auch angewiesen sind, dass es überhaupt zu Kunst und Kultur kommt?
Naja, ich mache das schon, weil ich das gerne machen möchte und nicht, weil ich so ein netter Mensch bin. Wobei ich mich natürlich freue, wenn ich jemandem anderen dann auch ein schönes Geschenk machen kann, aber ich mache das schon, weil ich das gerne machen möchte. Und ich denke, es wird auch immer Menschen geben, die das gerne machen. Aber es gibt sicher auch viele, die eben sich das dann eben nicht leisten können oder viele Alben, die dann eben nicht entstehen. Es ist natürlich eine Frage, soll da die Gesellschaft, die Gemeinschaft dafür aufkommen, dass Leute dann Kunst machen können oder ist es so, dass man sagt, nein, die sollen gefälligst hackeln gehen, damit sie, so wie ich, damit sie dann sich ein Album leisten können. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass Sie sich sozusagen diese Freiheit selber erarbeiten, dass Sie dann Kunst und Musik machen. Aber ist denn das sozusagen ein Add-on? Wir haben zu Beginn gesprochen, wie wichtig die Gefühle sind, wie wichtig es ist, Dinge zu kommunizieren, die nicht abrechenbar sind. Und Sie haben es jetzt gerade so lustig formuliert mit, die sollen doch lieber hackeln gehen. Warum wird das so minder geschätzt? Das sind doch mindestens so wichtige Produkte, die da entstehen, wie ein Zahnrad für eine Seilbahn oder so.
Das ist die Frage. Also mein Mann, der kommt vom Film auch und der sagt, mit einem Film kann man nicht einmal einen Nagel einschlagen. Nichts kann man mit einem Film machen.
Um zur Kunst zurückzukehren oder zur Musik, ist denn alles, was man macht, dann auch ein Schritt nach vorne, also ein Mehr an Möglichkeiten? Kann man sagen, dass in der Kunst etwas gelingt, was vielleicht in unserer Gesellschaft oft hinten runterfällt, dass jede neue Interpretation eben ein Mehrwert ist und etwas formuliert, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen könnten? Und dass es unseren Horizont erweitert? Oder gibt es auch in der Kunst Strömungen und Ideen, die das Bestehende noch mehr verfestigen und sozusagen der Reaktion und dem Rückwärtsgewandten dienen können? Oder schließt sich das bei Musik und Kunst eigentlich aus, weil es immer nach vorne schaut?
Nein, ich denke nicht, dass jede Musik immer nach vorne schaut. Es gibt gerade im volkstümlichen Bereich oder im Schlagerbereich, denke ich, dass man da sehr lange auf der gleichen Ebene schon ist und das ist auch nicht der Anspruch dieser Musik. Und es ist auch die Frage, vielleicht sagt auch jemand, das, was ich da mit der Winterreise gemacht hat, das war eigentlich ein Rückschritt und das ist schrecklich und ist sicher sehr individuell. Also, aber für mich zum Beispiel hat es natürlich was gebracht, jetzt für mich persönlich auch in meiner Entwicklung. So kann ich es vielleicht sagen.
Also die berühmte Diskussion über Andreas Gabayeh und inwiefern kann der für unser Kulturgut was beitragen?
Zum Beispiel.
Wie schaut es aus mit Ihren nächsten Projekten? Widmen Sie sich dann wieder eigenen Stücken oder werden Sie weiter daran arbeiten, uns alte Schätze zugänglich zu machen?
Nein. Bei mir ist es so, dass wirklich jedes Album, es war jetzt mein drittes Album, dass jedes Album wirklich unterschiedlich ist. Also das erste waren meine Eigenkompositionen, das zweite waren dann im Jazz-Standards mit deutschen Texten von mir. Jetzt die Winterreise und es ist im Moment ein bisschen noch Winterreise, Nachklang und das Ganze mal Revue passieren lassen. Das nächste Projekt wäre möglicherweise Kompositionen von Hans Zinkel zu vertexten, aber das steht im Moment noch ein bisschen in den Sternen. Ja. Und es geht natürlich langsam bei mir, weil ich ja eben auch einen Job habe. Das heißt, bei mir dauert das immer ein paar Jahre, bis das nächste Album dann herauskommt.
Aber Sie haben quasi einen Stundenplan in der Woche, wo Sie dann sich auch die Zeit nehmen, um regelmäßig Musik zu machen. Ist das dann auch eingeteilt, so wie die Arbeit?
Nein, das ist eher chaotisch und eher so, dass dann ich dann irgendwann einmal einen Rappel kriege und sage, so, jetzt will ich was machen. Oder der Hans sagt, er hat eine Idee. Es ist eher chaotisch, Gott sei Dank, weil das ist dann auch der Ausgleich zum Job.
Und wenn Sie in der Kommunikation der Wirtschaftskammer sind, wann werden dann Pressekonferenzen einmal gesungen?
Ja, das müsste dann der Herr Mader müsste dann singen, ne? Lernen.
Er hat doch Humor, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt. Aber könnte sein.
In diesem Sinne warten wir auf diese Produktion, neben dem nächsten Album, das dann in ein paar Jahren erscheint.
Gute Idee, ich werde ihn mal fragen.
Danke vielmals für Ihre Zeit, danke für die Expertise.
Dankeschön.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.